Vater im Himmel, in Jesus Christus kommen wir zu dir, stehen vor dir, dem allmächtigen Gott. Danken dir, dem, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist. Du bist es. Wir beten dich an. Und du bist es auch, der uns das Leben geschenkt und uns das Leben erhalten hat bis auf diesen Tag. Aber du bist nicht nur der Schöpfer und der Erhalter, du bist auch der Retter. Du bist in Jesus in unser Leben hineingetreten. Du hast uns neu gemacht. Wir danken dir dafür. Und du bist es, der immer und immer wieder uns begegnet durch dein Wort, durch die Lehre. Du schaffst Wegweisung, du gibst Orientierung, du ermutigst uns. Das geschieht und das soll auch an diesem Tag geschehen. Und so kommen wir im Gebet vor dich und bitten dich um deinen Segen für diesen Tag. Für alles, was an Hören, an Aufnehmen, an Nachdenken, an Reden, an Lesen geschieht, lass es durch deinen Geist geschehen. Das ist unser Gebet. Wir bitten dich für die, die mit uns in diesem Haus sind, in den parallel laufenden Gruppen und Programmen. Und immer wieder neu ist das unsere Freude, das dir sagen zu können, dass du uns diesen Ort geschenkt hast, an dem wir einander, an dem wir dir in deinem Wort begegnen können. Schaff du auch heute dieses Wunder. Wir beten dich darüber an. Gelobt seist du, unser König, Jesus. Amen. Fasten und in Klammern beten, was die Bibel dazu sagt, so haben wir es über diesen Tag und über dieses Tagesseminar geschrieben. Und zuallererst natürlich muss ich Ihnen sagen, dass eigentlich die Reihenfolge in dieser Überschrift falsch ist. Normalerweise lautet es ja genau andersrum, beten und Fasten. Nur wir wollten natürlich das Fasten vorne hinstellen dieses Mal, weil es im Schwerpunkt um das Fasten geht in diesem Tagesseminar und nicht um das Beten. Aber wir kommen darauf. Die Reihenfolge ist schon sehr interessant. Beten und Fasten ist der Klassiker, der oft gebraucht wird. Es gibt auch die Formulierung dienen und fasten, fasten und beten. Aber wir haben immer wieder genau diese Formulierung beten und fasten, die dann in der Bibel auftaucht. Und vor allem schon daher wird klar, die beiden Dinge gehören ganz eng zusammen. Und wie sie zusammengehören, ist hoffentlich ein Ergebnis da dieses Tagesseminars. Warum machen wir dieses Thema? Warum nehmen wir es? Wir haben natürlich zum einen, dass wir immer wieder auch von der Gemeinde de la Höhe nachgefragt wurden nach diesem Thema. Es gibt so eine innere Rankingliste, wo die Themen angefordert werden und dann reifen die so vor sich hin in unterschiedlicher Geschwindigkeit, dass das eine, dass Personen aus dem la Höhe-Kontext sagen, wir brauchen mal ein Stück biblische Lehre zum Thema Fasten. Zum anderen haben wir den Eindruck, es gibt zurzeit wieder einmal so eine kleine Welle, nenne ich sie. Also keine große Welle, kein Drama, aber eine kleine Welle. Man könnte auch sagen, eine Mode oder ein Trend, aber das klingt dann schon so negativ. Es rutscht ein Thema wieder ein bisschen mehr in den Fokus und das ist das Thema des Fastens. Tatsächlich, ich habe mal drei Bücher mitgebracht, die in letzter Zeit so auf dem evangelikalen christlichen Markt erschienen sind. Fastenzeit mit Gewinn, ein Produkt vom Bibellesebund oder wir haben hier das Buch Sehnsucht, Stille Gott, 5 Gespräche über Fasten, Gebet und die Hoffnung auf Erweckung und ein Klassiker aus dem Jahr 1968 wurde wieder neu aufgelegt, biblisch Fasten, ein verkannter Weg zu mehr Vollmacht, alles Produkte der letzten Monate. Und dann merkt man, dass in unserer, sag ich mal, Evangelikal-Bibel-Szene tatsächlich so ein bisschen dieses Thema wieder weiter oben ist im Ranking dessen derer, die sich damit beschäftigen. Und dann tut es gut, noch einmal ganz bewusst biblische Orientierung zu bekommen. Das ist ja der Sinn der Tagesseminare. In großer Regelmäßigkeit weise ich mit Absicht darauf hin, dass das der Gedankengang der Tagesseminare ist, mit Lehre ins Leben zu kommen. Wir sind da Überzeugungstäter, dass biblisch begründete Lehre richtig gut ist für das Leben, für das normale, alltägliche, geistliche Leben. Und das wollen wir auch an diesem Tag miteinander praktizieren. Ich möchte auch gleich versuchen, Ihnen deutlich zu machen, was wir heute im Schwerpunkt nicht tun werden, ist auch hilfreich, damit sie nicht mit falschen Erwartungen da sitzen. Also wir werden ziemlich weit nach hinten schieben, diesen ganzen recht großen Bereich. Wenn man das Thema Fasten nämlich ein bisschen öffnet, taucht dahinter gleich das Thema der Enthaltsamkeit und der Askese auf. Ein Riesenthema, nicht nur im christlichen Bereich, auch im außerchristlichen Bereich. Wenn Sie ein bisschen wollen, dann hat das alles zu tun mit bestimmten Einschränkungen zu bestimmten höher gelegenen Zielen zu gelangen. Der Klassiker ist der Sportler. 1. Korintherbrief, Kapitel 9, sagt, dass Paulus für die säkulare Szene, ich verzichte auf das, damit. So, oder sie haben bestimmte Dinge sich enthalten, um auf ein gewisses Ziel hinzukommen. Das betrifft den Sport, das betrifft die Karriere, das bestimmt bestimmte Ideale, die sie erreichen möchten. Ein riesengroßes Feld, das bis ins Christliche hineingeht. Ja, das werden wir heute kaum berühren. Beruhigend, schon mal ein Bereich, relativ weit weggeschoben. Der zweite Bereich, der wichtig ist, ist, dass das Phänomen des Fastens natürlich in ganz vielen Religionen eine ganz enorme, wichtige Rolle spielt. Ganz klar. Wir werden auch darauf nur insofern eingehen, als wir natürlich mit dem Judentum zu tun haben. Da werden wir es intensiv berühren, aber alle anderen religiösen Fastensysteme, andere Religionen, die lassen wir einfach jetzt einmal an der Seite liegen. Anderes Thema, andere Zeit. Ebenfalls ein bisschen deutlich zur Seite geschoben. Und das dritte Feld auch zur Seite schiebend ist all das, was man natürlich auch besprechen könnte, was ja in unserer Zeit hochmodern ist, dass sie ja viel mehr Literatur zum Thema Fasten finden außerhalb des christlichen Sektors als innerhalb des christlichen Sektors. Wenn Sie in eine klassische Buchhandlung gehen, soweit Sie noch eine haben in Ihrer Umwelt, und in eine Buchhandlung gehen, da mal durchgehen oder Sie scrollen das entsprechend dessen, was Ihnen die digitalen Welten Ihnen offenbaren, da haben Sie Fastenanleitungen, das ist gigantisch. Sie können quasi von einer Fastenkur zur nächsten und von einem Modell zum anderen kommen und alles irgendwie hinkriegen, noch nie so gut wie damit und genau den Effekt, den Sie wollen und die einen sagen, mach's genau so, die anderen sagen genau das Gegenteil. Also Möglichkeiten ohne Ende. Und es ist eine Vielfalt, das ist ein ganz großer, auch wichtiger Bereich und es ist ein Phänomen, das zu entdecken, dass das Fasten dann auch eine ganz große moderne Revival gekriegt hat und da am Auftauchen ist. Das lassen wir schön an der Seite liegen. Wir konzentrieren uns, da haben wir genug Stoff, glauben Sie es mir, wir konzentrieren uns auf die Bibel. Denn wir sind ja mit unserer Überzeugung, dass Jesus Christus uns in der Bibel das Wort Gottes mitgeteilt hat, gegeben hat, auf einem ganz anderen Grund und finden immer wieder bei allem mit berühren, was sonst noch in den Welten um uns herumläuft, dass wir uns auf das Eigentliche zurückziehen sollen. Das Eigentliche ist für uns, Gottes Wort ist für uns die Bibel. Das wollen wir in diesen Stunden miteinander tun. Es ist unser Schlüssel und der hat sich absolut bewährt. Und ich bin jetzt in Anführungszeichen relativ lang im Geschäft und jedes Mal staune ich neu über dieses Buch. Phänomenal. Also auch beim Thema Fasten, ich habe das in meinen letzten 30, 35 Jahren immer wieder touchiert. Jetzt für das Tagesseminar nochmal neu, dachte ich, nicht zu toppen. Die Bibel ist einfach nicht zu toppen. Das ist richtig gut. Ich hoffe, Sie kriegen ein bisschen Freude heute, wenn Sie mit mir durch die Bibel hindurch surfen zum Thema Fasten in Klammern und Beten. Wie wollen wir vorgehen? Wir müssen, das ist mir immer mehr klar geworden, wir müssen in Anführungszeichen immer mehr klar geworden, dieses Mal ganz bewusst unmittelbar einen ersten riesengroßen, dicken Schwerpunkt setzen bei Jesus. Wir gehen also nicht, wie wir es ja auch schon manchmal gemacht haben, so schön chronologisch vorarbeiten, uns aus dem Alten Testament hinein ins Neue und dann in die Praxis, sondern Sie werden es gleich erkennen, warum. Wir brauchen einen ersten großen, dicken Schwerpunkt bei Jesus. Jesus und das Fasten. Und dann gehen wir in einem zweiten Teil zurück ins Alte Testament. Das ist der zweite große. Das wollen wir natürlich aufnehmen. Das wollen wir natürlich für uns adaptieren, für uns die neutestamentliche Gemeinde. Dann von Jesus her ganz neu verstehen, was da im Alten Testament an Fasten uns berichtet wird. Und gehen dann abschließend in die neutestamentliche Zeit, Gemeinde, apostolische Lehre und Praxis und kommen beim Fazit an. Ja, also, Jesus, Ate, apostolische Zeit. Fazit, so ist der Lauf durch diesen Tag ganz grob geplant. Wir fangen bei Jesus an. Wir gehen einfach heute in einem ersten großen, das ist der Vormittag, in einem ersten großen Teil auf die Jesuszeit ein und was sie bewirkt hat für das Fasten der Christen in den letzten 2000 Jahren. Denn wir sind ja nicht die Ersten, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wirklich nicht die Ersten, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und wenn wir bei Jesus einsteigen, dann haben wir eigentlich fünf Bibelstellen, die wir da zu bedenken haben, wovon zwei ich gerne jetzt erst einmal eine Sonderstellung nach hinten schieben möchte. Damit Sie nicht denken, ich hätte die vergessen, nenne ich sie kurz. Also ich weiß mit Ihnen, dass Jesus am Anfang seiner Wirksamkeit gefastet hat. Dieses berühmte 40-tägige Fasten in der Wüste kombiniert mit der Versuchungsgeschichte. Ich weiß es, es kommt noch. Schieben Sie es kurz zur Seite, ist ein Extrathema. Und schieben Sie auch ganz kurz zur Seite dieser Fastentext aus Markus 9, Vers 29. In Markus 9, Vers 29, Parallelstellen im Matthäusevangelium, da ist diese Passage sehr wichtig für uns, wo es heißt, dass eben Jesus herunterkommt vom Berg der Verklärung. Es kommt zu einer Begegnung mit einem besessenen Kind und wir sehen die Hilflosigkeit der Jünger, da zu agieren. Und tatsächlich, es geschieht aber, Jesus kann dieses Kind befreien von dieser Belastung. Und die Jünger sind natürlich ein ganz klein wenig enttäuscht über sich selber. Und dann stellen Sie diese Frage, warum konnten wir ihn nicht austreiben, diesen Dämon? Und dann sagt Jesus, er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten und Fasten. Und dieses Unfasten, schauen Sie mal in Ihren Bibeln nach, und deswegen müssen wir uns ein bisschen extra darum bemühen, ist nicht in allen Handschriften drin. So, aber ich habe es Ihnen gesagt. Okay, so diese beiden Stellen, die schieben wir jetzt mal zurück. Wenn wir diese beiden Stellen zurückschieben, also die 40-Tage-Fastenstellen und die Markus 9, 29 Parallelstelle, haben wir drei wichtige Jesusstellen vom Fasten jetzt vor uns. Und für mich und ich denke auch für Sie, die große Überraschung ist, alle drei Textstellen, die wir jetzt haben, sind negativ. Was das Fasten angeht. Gut, Sie sagen, das war's, ich gehe wieder. Aber das ist doch mal schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Eine ganz wichtige Erkenntnis. Alle drei Stellen, die wir jetzt vor uns haben, haben ein negatives Vorzeichen. Man könnte sie überschreiben, dass Jesus lehrt, so nicht. Dreimal, so nicht. Fasten, so nicht, so nicht, so nicht. Und allein das ist natürlich schon phänomenal. Wenn man das einmal tief inhaliert hat, das ist Jesus, ihr Lieben. Das ist Jesus. Da hat man eine ganze Menge zum Thema Fasten positiv verstanden. Wenn man dreimal Jesus zuhört bei so nicht, so nicht, so nicht. Das Nein Nummer eins. Das Nein Nummer 1 findet sich im Lukas-Evangelium in Kapitel 18, Vers 12. Das Nein Nummer 1, Lukas 18, Vers 12, in diesem Gleichnis, dieser Beispielsgeschichte, die ich schon so oft gebraucht habe, um den Unterschied zwischen lebendigem Glauben und todbringender Religion zu beschreiben. Jesus erklärt das nämlich an diesen beiden Personen. Er erklärt es an diesem Pharisäer, der hinaufgeht in den Tempel, um zu beten, auf der einen Seite, und dem Zöllner auf der anderen Seite. Beide gehen hinauf in den Tempel, beide stehen vor dem lebendigen Gott, beide gehen zum Gebet. Und es heißt in Vers 11, der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, wie die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand von Ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Jesus sagt, Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus sagt, so nicht. So nicht, sondern das Beispiel. Und es ist ein ganz wichtiges Beispiel. Das wichtige Beispiel zeigt nämlich, dass Jesus in einen Kontext hineingeboren ist, einem Kontext lebt, in dieser Jesuszeit des ersten Jahrhunderts, in dem er natürlich in seinem jüdischen Volk etwas vorgefunden hat. Er hat in seinem jüdischen Volk nämlich eine Fastenpraxis vorgefunden, wo er zunehmend merkt und kritisieren muss, die kippt um. Die kippt um. Und das ist was Hochinteressantes, was uns hier Jesus am Anfang zeigt, nämlich dass das, was an Fastenpraxis damals da war, in einer Majorität, nicht bei allen, aber in einer Majorität im Judentum von ihm in einer Weise kritisiert wird, die wir hier haben. Was ist das denn gewesen? Wir müssen ganz kurz zurück ins Alte Testament und denken, natürlich, klar, die haben natürlich immer gefastet. Das ist ja logisch, das ist ja jüdisch. Und dann merkt man, nein, ursprünglich war das gar nicht so. Die Fastenpraxis, die wir hier haben, dass es dazugehörte, an zwei Tagen in der Woche, Montag und Donnerstag, an zwei Tagen in der Woche zu fasten, ist eine jüdische Praxis, die erst in der exilischen, vor allem in der nachexilischen Zeit entstanden ist. Sie wurde zunehmend das Kennzeichen jüdischer Frömmigkeit. Woran konnte man einen Juden erkennen? Neben der berühmten Einhaltung des Sabbat, mit all dem, was dazugehört, konnte man ihn besonders erkennen an seiner Fastenpraxis. Das war am Ende ein ganz wesentliches Kennzeichen jüdischer Frömmigkeit. Du bist Jude, dann sehe ich das, dass du eben tatsächlich an zwei Tagen fastest. Das ist das eine, es gehörte mit dazu. Man konnte es damit ausdrücken, seine Frömmigkeit demonstrieren. Das Zweite war natürlich, dass bei dieser Art von Fastenpraxis etwas dazu kam, etwas Hochinteressantes dazu kam. Nämlich in dieser nachexilischen Zeit kam bei einer ganzen Strömung innerhalb des Judentums ein Gedankengang mit dazu. Durch das Fasten, mit dem Fasten, können die da fasten, stellvertretend Buße leisten. Der Normale packt das nicht, aber der richtig Gute, der kriegt das ja hin. Und weil der das hinkriegt, leistet er stellvertretend für die vielen Durchschnittlichen ein besonderes Maß und leistet eine Form von stellvertretender Buße und kann dadurch auch mit dazu beitragen, Unglück abzuwehren. Der Gedankengang war also, ich bringe etwas ein in meinem Verzicht, indem ich damit dabei bin an diesen beiden Tagen, am Montag und am Donnerstag. Und das ist zum einen gut für meine Frömmigkeit, es ist gut aber auch für das Volk, in dem ich bin. Und deswegen gehörte diese Praxis insbesondere zu denen, die es besonders ernst nahmen. Und deswegen taucht das insbesondere bei den Pharisäern auf. Und der dritte Aspekt ist, dass es eben nicht nur Kennzeichen des Judentums war und sich da was ganz Eigenes entwickelt hat an Theologie, sondern es entwickelte sich zunehmend in der nachexilischen Zeit noch etwas. Nämlich, dass mit dem Fasten etwas verbunden wurde, nämlich ein Erwarten des Messias. Das heißt, man fastete und in dem Fasten wurde das Kommen des Messias erfleht, erhofft. Und natürlich der Gedankengang ist, je mehr wir fasten und je mehr Personen fasten, desto eher kommt er. Ja, das heißt, es gehörte insbesondere zu den Gruppen, die positiv ja ein echtes Interesse hatten, dass der Messias endlich kommt. Wenn Sie ein positives Beispiel wollen der Bibel von einer Person, die so gelebt hat, dann landen Sie mit mir in der Weihnachtsgeschichte. Vielleicht erinnern Sie sich dran, da war doch diese eine Frau im Tempel, im Lukas Kapitel 2, können Sie es nachlesen, ab Vers 36, da war eine Frau im Tempel, Hanna heißt sie, und diese Hanna war hochbetagt, sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, dann lebte sie seitdem als Witwe, und sie war jetzt nur eine Witwe von 84 Jahren, und die wich nicht vom Tempel, und jetzt kommt es, und sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. In welcher Hinsicht? Mit denen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Das heißt, besonders diese Gruppen, die auf den Messias ausgerichtet waren, wir würden sagen, eschatologische Gruppen, Gruppen, die die Letztzeit, die Endzeit, die Zielzeit, die Heilszeit erhofft haben, das waren Gruppen, die gefastet haben. So, jetzt stimmt natürlich dazu, dass als Johannes der Täufer kam, hat er was getan? Er hat gefastet. Denn er war ja genau zu dieser Gruppierung zu gehören. Er hatte auch dann Kontakt gehabt zu den berühmten Qumran-Leuten, erinnern Sie sich vielleicht, und die Essener, die haben auch ganz stark gefastet. Und jetzt merken wir, da kommt etwas Hochinteressantes zusammen in der Fastenpraxis damals. Eine eigenartige Mischung aus, meine Frömmigkeit kann ich zeigen, stellvertretende Bußleistungen sind dadurch möglich und gleichzeitig bringe ich zum Ausdruck, dass ich auf den Messias, den Erlöser, warte und hoffe und ihn erflehe und ihn in meinem Fasten herbeiholen will. Das ist der Mix. Der ist aber, wenn man nachguckt, so nirgendwo in den biblischen Texten mit dem Fasten verknüpft gewesen. Alles, was ich Ihnen gerade gesagt habe, finden Sie in der Zwischenzeit Ende des Alten Testamentes, Beginn des Neuen Testamentes. Wenn Sie jetzt sagen, ja, und wie war es im Alten Testament selber, dann haben wir eine nächste Überraschung heute Morgen. Eigentlich wird im Judentum gar nicht gefastet. Irre. Das, was nachher zu dem Kennzeichen der Frömmigkeit wurde, geschah von der Tora her überhaupt nicht. Auch interessant. Was hat sie da neben der Tora, neben der Weisung entwickelt? Ist das gut, zumindest ambivalent, bis schwierig, bis falsch? Wann wurde denn gefastet? Im Alten Testament wurde an einem einzigen Tag im Jahr gefastet. Es gibt nur einen Tag, am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag. Der einzige Tag, wo die Tora sagt, da ist zu fasten. Nachzulesen, 4. Mose 29,7, Levitikus 3. Mose 23,27, 3. Mose 16,29. Der einzige Tag, wo gefastet wurde. Auf diesen Tag übrigens weist neutestamentlich der Apostel Paulus hin, so nebenbei. Der Tag war in seinem religiösen Kopf natürlich drin. Er sagt nämlich, als er auf dem Schiff sitzt, da Richtung Rom, und es dann so anfängt, schief zu gehen, und sie nicht mehr wissen, ob sie richtig hinkommen, da kann man in der Apostelgeschichte Kapitel 27, Vers 9 lesen, es war ja viel Zeit vergangen, die Schifffahrt war bereits gefährlich und der Fastentag war auch schon vorüber. Und so mahnte sie Paulus. Und für jeden Juden war klar, welches Datum das war. Das war Yom Kippur. Das heißt, das war, wie wir sagen, Weihnachten war auch schon da vorbei. So haben die, der Fastentag war vorbei. Aber es gab ja eigentlich nur einen Fastentag. Und jetzt fasten die jede Woche zweimal. Und die Johannesjünger fasten und die Pharisäer fasten, die Qumran-Leute fasten, die Essener fasten. Hochinteressant, wir plötzlich merken, was ist denn da, was hat sich denn da entwickelt? Was hat sich denn da entwickelt? Und das positive Beispiel der Hanna haben wir ja auch jetzt hier gesehen. Die Täufer, Johannes der Täufer, ging davon aus, dass er mit hineingehört in diese Fastenbewegung, die bewusst durch das Fasten zum Ausdruck bringt, wir harren auf das Kommen des Messias. Und Jesus sagt, so nicht. Warum denn nicht? Und wir merken, was sein Problem war. Das Fasten an sich war ja gar nicht das Problem, da kommen wir noch drauf. Sondern was mit diesem Fasten, Lukas 18, mit diesem Fasten, nicht von dem von der Hanna, mit diesem Fasten aus Lukas 18 zum Ausdruck gebracht werden sollte. Was sagt der Pharisäer? Ich bin nicht wie dieser, ich bin anders. Ich faste ja zweimal die Woche. Ich bin gut, ich bringe meine Leistung. Ich bin vor dir, mein Gott, mit all meinem Einsatz doch was wert. Und sie merken und spüren, sie können es gar nicht verhindern. Der ganze Römerbrief springt sie an. Warum war Jesus hier so scharf und zeigt dir zwei Möglichkeiten? Weg 1 falsch, obwohl er so gut aussieht. Weg 2 richtig, obwohl er so falsch aussieht. Hier haben wir auf der einen Seite eine Fastenpraxis, wo wir sagen, hoch engagiert. Und Jesus sagt, nein, so nicht. Und da haben wir gar kein Fasten. Und Jesus sagt, ja, wunderbar. Was war denn der Unterschied? Was war denn das Problem? Dass dieses Fasten als eine Leistung eingebracht wurde und als eine Leistung vor Gott gut geschrieben werden wollte. Dass hier der Klassiker da ist, dass ich gerecht bin aufgrund meiner Werke, meiner Taten, die ich gebracht habe. Und da steht, oh Überraschung, aber jetzt nachvollziehbar, ein großes, klares, heiliges, wichtiges So nicht von Jesus zuallererst an diesem Vormittag da. Eigentlich hätten die das wissen müssen. Eigentlich hätten die das wissen müssen. Denn natürlich gab es im Alten Testament schon an einer falschen Fastenpraxis Klage und entsprechende Einschränkungen und entsprechende Warnhinweise, dass da gefastet wurde mit einer eigenartigen Überlegung. Wir können ein klein wenig das große Fastenkapitel im Alten Testament uns anschauen, nämlich Jesaja Kapitel 58. Da steht es in Ihren Bibeln sogar drüber, Luther schreibt da drüber, falsches und echtes Fasten. Und beim falschen, echten Fasten, da lesen wir in Vers 3 ein Zitat des jüdischen Volkes damals. Warum fasten wir eigentlich? Und du siehst es gar nicht. Warum kasteien wir unseren Leib und du willst das gar nicht wissen? Nach dem Motto, jetzt strengen wir uns schon so an und du Gott, du spürst nicht. Es läuft nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Und dann sagt Gott in 58, Vers 3, siehe, an dem Tag, an dem ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach, ihr bedrückt eure Arbeiter und wenn ihr fastet, parallel dazu, hadert ihr, zankt ihr, schlagt mit gottloser Faust rein, ihr sollt so nicht fasten. Wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollte das ein Fasten nennen, ein Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Merken Sie, das ist richtig heftig. So geht das nicht. Jesaja 58. Parallel dazu, wenn Sie wollen, Jeremia Kapitel 14, Vers 12, ganz ähnlich. Wir merken, kommt eine Zeit hinein, wo diese Fastenpraxis im Judentum schon anfängt und wo von den Propheten gesagt wird, Leute, das ist ambivalent. Das ist eine schwierige Kiste. Ihr rutscht da ganz schnell ab in ein Gebiet, wo ihr meint, mit eurem christlichen oder jetzt eben jüdischen Lebensstil in irgendeiner Art und Weise punkten zu können. Das ist nicht gut. Und wir spüren in den Texten der Propheten, dass das ein ganz tief sitzendes Problem ist. In der Zeit des Exils, die große Katastrophe des Südreiches, wurde an bestimmten Tagen gefastet. Es wurde gefastet in Erinnerung an die Katastrophe. Das können wir noch in der Bibel sehr gut entdecken, im Propheten Sahaja in Kapitel 7. Da heißt es, und es geschah, im vierten Jahr des Königs Darius, am vierten Tag des neunten Monats, der Kislev heißt, geschah das Wort des Herrn zu Sachaja. Damals sandte Bethel den Sarezer und den Rege Melech mit seinen Leuten, um den Herrn anzuflehen und ließ die Priester, die zum Haus des Herrn Sebaot gehörten, und die Propheten fragen. Was war die Frage an die Kultbehörde? Die Frage war, muss ich immer noch im fünften Monat weinen und fasten, wie ich es nun schon so viele Jahre getan habe. Andere Frage, kümmere dich diesen Fastentag mal endlich. Abschaffen und bleiben lassen. Als ihr fastet und Leid druckt im fünften, im siebten Monat, 70 Jahre lang, habt ihr das da für mich getan? Das heißt, in der Exilszeit hat sich ein Fastenrhythmus, ein Fastenstil, offizielle Fastentage etabliert, die aber mit dem Gesetz Gottes, mit der Tora, gar nichts zu tun hatten. Und jetzt sind sie unter dem, was sie selber eingeführt haben, in die Knie gegangen und beschweren sich über die eigenen Fastentage. Nach in Sahaja 8 heißt es dann so wunderbar, diese Fastentage, des 4., 5., 7. und 10. Monats, das war ganz schön eine Menge, ja, Sacharja 8, Vers 19, die sollen dem Haus Juda nur zu Freude und Wonne sein, nur zu fröhlichen Festzeiten werden. Nach dem Motto, macht doch keinen so einen Schmus mit euren eingesetzten Fastentagen. Das war die Kritik. Und jetzt verstehen wir Jesus im Neuen Testament. Das erste Nein ist uns klar. Kein Fasten, das in irgendeiner Art und Weise auf meiner Seite als Leistung gebucht wird. Und so schnell Sie sagen, natürlich nicht, so schnell bitte ich Sie, stopp, so einfach geht's nicht. Denn in Ihnen und in mir läuft ein ganz blödes Programm. Ein ganz blödes Programm. Unser Kopf sagt, nein, 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 natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Wir sind ja gerettet allein aufgrund der Gnade. Wir sind doch Kinder Gottes. Wir stehen auf der Zöllnerseite und nicht auf der Pharisäerseite. Da sind wir uns alle in diesem Raum ganz schnell einig. Und gleichzeitig, Sie wissen, da läuft ein unterschwelliges Programm. Ist ja doch nicht schlecht, oder? Und Sie fühlen sich ein bisschen besser, wenn das Fasten wieder dazugekommen ist. Und vor allem, wenn Sie sehen, die rechts und die links. Aber ich habe es getan. Nein, nein, allein aus Gnade, ganz, ganz allein aus Gnade. Aber so ein, verstehen Sie, das ist ganz was Eigenartiges, was da in uns Menschen abläuft. Ganz was Eigenartiges. Und deswegen, hochinteressant bei dem Thema, ist Jesus höchst sensibel, weil wir dann ein Ausdrucksinstrument haben, das im Grunde genommen für alle Missbrauchoptionen unseres religiösen Geistes offen steht. Deswegen Nein Nummer zwei. Nein Nummer zwei. Das Nein Nummer zwei, Sie kennen es, das ist das Nein aus der Bergpredigt. In der Bergpredigt ein traumhafter Fastentext. Und der Fastentext in der Bergpredigt, der hört sich so an, nämlich Matthäus 6, Vers 16. Wenn ihr fastet, da ist es. Wenn ihr fastet, dann sollt ihr nicht, da ist es wieder, nein, so nicht, nicht sauer dreinsehen, wie die Heuchler, die Schauspieler, Theatermacher, Performance-Auftreter. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Siehst du es, dass ich faste? Wie, du siehst nicht. Ich kann es dir noch deutlicher zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt, wasche dein Gesicht, damit du nicht vor den Leuten dich zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, der wird dir es vergelten. Ganz ähnlich, merken Sie, Nein 1 und Nein 2, die haben einen inneren Zusammenhang. Alles, was mit Schauspielerei, mit Darstellung, mit Gewinn zusammenhängt, da sagt tatsächlich Jesus Nein. Und ich habe mir beim Vorbereiten gemerkt, dass das jetzt vom Verstehen der Bibel für uns von absoluter Bedeutung ist. Gehen Sie mit mir nicht so schnell von diesem Nein weg. Ich möchte Ihnen versuchen, das deutlich zu machen. Dieses Nein zum Fasten in der Missbrauchsform, wie es hier beschrieben wurde, wurde, man muss sagen, leider in der christlichen Kirche nicht durchgehalten. Wir sind in der Grundlinie der letzten 2000 Jahre von diesem Nein vielfältig abgewichen. Jetzt muss ich mit Ihnen, möchte mit Ihnen nur ein ganz klein wenig Ihnen bewusst machen, es ist ja nicht so, als ob jetzt erst wir mit dem Thema Fasten uns beschäftigt hätten. Sondern seit 2000 Jahren steht christliche Gemeinde vor diesen Texten und hört eigentlich das doppelte Nein, nein. Nein, nein. Vorsicht, Vorsicht. In einem der ganz großen theologischen Artikel heißt es dann zum Fasten in der alten Kirche: Vom nachapostolischen Zeitalter an ist eine rückläufige Bewegung offenkundig. Eine rückläufige Bewegung offenkundig heißt, wir sind wieder dahin zurückgerutscht, was Jesus am Judentum kritisiert hat. Letzter Satz von dem Artikel, den fand ich fast prophetisch, der lautet: Wie Jesus das Fasten dann ansah, das wusste dann damals niemand mehr. Und deswegen müssen wir uns neu das bewusst machen, dass die Gefahr, die da drin steckt, die ist uralt und die ist noch nicht weg. Darf ich Sie ganz kurz mit reinnehmen, was in den letzten 2000 Jahren abgelaufen ist? Es hat nicht lange gedauert, dass die christliche Kirche, und zwar in Konkurrenz zum zweimal die Woche Fasten der Juden, ein zweimal die Woche Fasten der Christen drauf hatte. Ruckzuck, im bewussten Gegensatz zum Montag, Donnerstag, machten die Christen das Mittwoch und Freitag. Der Freitag war klar, das war der Tag des Sterbens von Jesus, und der Mittwoch, das war der Tag seiner Verurteilung, und hat man Mittwoch, Freitag genommen, haben wir auch zwei Tage, die machen zwei, wir machen auch zwei. Mann, das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann ging es los. Das kann man nachlesen. Das hat nicht lange gedauert, dann wurde das Osterfasten eingeführt. Am Anfang nur der Karsamstag. Dann dachte man, ein bisschen wenig. Karfreitag ist besser. Und dann dachte man, also Karsamstag und Karfreitag ist ja sehr überschaubar. Dann wurde relativ schnell natürlich die ganze Karwoche dazu genommen. Die ganze Karwoche war Fastenzeit. Und irgendwann dachte man, also nur eine Woche. Und sehen Sie, dann kam das mit dem Quadragissimi, also den 40 Tagen. Dann begann die Fastenzeit, die wir heute noch haben. Und natürlich, eine Fastenzeit im Jahr ist ja auch ein bisschen wenig. Und deswegen kam ganz schnell, ich zähle es nur auf, ich will es nicht langweilen, Adventsfasten, Apostelfasten, Marienfasten, Quartemperfasten, Stationsfasten, Jahresfasten, Erntefasten, Weihefasten, alle Vierteljahrsfasten. Und merken Sie, wie gut wir sind. Was machst du mit mir? Ja, bitte. Gibt es ein bisschen Ton wieder dazu? Okay, mal sehen, ob wir besser dran sind. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist unglaublich. Das sind die Jesus-Leute der letzten 2000 Jahre. Unterschiedlichster Strömung, Ostkirche, Westkirche. Und die Inhalte des Fastens, die haben sich dramatisch verschoben. Wenn Sie nachlesen bei Thomas von Aquin, das ist ja nicht niemand. Dann erklärt er Ihnen, was das Fasten soll. Das Fasten geschieht vornehmlich in dreifacher Absicht. Erstens soll es die Begierden des Fleisches zügeln. Sodann dient es, dazu, den Geist leichter zur Betrachtung des Erhabenen emporzuheben. Und drittens soll es Genugtuung für die Sünden leisten. Hallo, das ist nicht irgendwo, das ist unsere Geschichte. Verstehen Sie? Das muss einem klar sein. Die Angst von Jesus, die Sorge von Jesus, Nein 1 und Nein 2 sind berechtigt. Und jetzt sagen Sie, ja, das war halt damals so, die haben sich da verrannt und haben das als ein Leistungs, wir doch nicht. Ein verkannter Weg zu mehr Vollmacht? Hallo? Wo steht denn das? Ist schon gut, aber stehen Sie, der Untertitel. Hoffnung auf Erweckung? Indirekt, ja, aber stehen Sie, was ich meine? Da ist ein Kniff, da ist eine Methode, da hast du eine Möglichkeit. Da gebe ich dir einen Schlüssel und wenn du den Schlüssel nimmst, dann bist du besser vor Gott und du hast Wahnsinnserfolg und der Laden brummt und du machst eine neue geistliche Erfahrung nach der anderen und dann wird das, was wir bisher vergessen haben, das Fasten, das wird dann neu wieder wichtig und dann. Nein, es war nicht das zweite, dritte, vierte, fünfte Jahrhundert. Es liegt nicht an den Bösen von damals. Und es sind auch nicht Böse. Es liegt in unserem genetischen Religionscode. Da läuft ein ganz blödes Programm unterschwellig in uns ab. Wir sind dafür ansprechbar. Das triggert uns. Ach, stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt nach dem Tagesseminar so eine kleine Sonderfastenregel für sich einführen. Sie würden sich spontan 2% besser fühlen. Sie wären 3 Reihen weiter vorne bei Gott. Das ist drin, das ist ganz tief in unserer Existenz drin. Ach, ich weiß, das haben Sie heute Abend vom Vormittag gar nicht erwartet. Aber das müssen wir zuallererst sehen. Warum ist ein Nein 1, ein Nein 2 von Jesus gibt? Und bei beiden haben Sie gemerkt, sagt er nicht prinzipiell Nein. Er sagt nur so nicht. Lukas 18. So nicht. Matthäus 6. Und es ist gut, das zu begreifen, denn das Mittel des Fastens trägt in sich den Missbrauch schon drin. Und zwar bedingt durch Sie und mich. Hebt den Gebrauch bekanntermaßen nicht auf. Aber wer sich nicht klar an das Nein 1, an dem Nein 2 von Jesus orientiert, hat eine riesengroße Gefahr, dass er genau in dieselben Fallen reindappt, wie es seit 2000 Jahren der christlichen Kirche bis in die Moderne hinein immer und immer wieder passiert ist. Und das wollen wir natürlich möglichst mit unserem Tagesseminar vermeiden. Und das Nein 3? Das Nein 3, das haben wir hier im Gottesdienst gestreift am vorletzten Sonntag, als wir im Lukas-Evangelium standen, im 5. Kapitel, aber wir können es auch in anderen Evangelien nachlesen, also Lukas 5, 33, Matthäus 9, 15 oder ich lese es Ihnen aus Markus 2, Vers 20. Markus 2, Vers 20. Wir fangen in Vers 19 an. Jesus sprach, wie können denn die Hochzeitsgäste fasten? Also, während der Bräutigam bei ihnen ist, solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Und Jesus sprach, es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten an jenem Tag. Das ist ja eine starke Stelle. Interessanterweise, für mich hochinteressant, wird sie kaum beachtet. Aber sie ist ja von entscheidender heilsgeschichtlicher Bedeutung. Denn die Zeit war damals ja so, wir haben es ja gehabt, als Jesus auftrat, haben ganz viele gefastet, auch positiv. Denken wir an Hannah, denken wir an die Täuferjünger. Warum? Weil sie mit ihrem Fasten zum Ausdruck bringen wollten, der Entscheidende fehlt uns. Wer fehlt uns? Der Messias fehlt. Jesus fehlt, wir brauchen einen Erlöser, wir brauchen den Christus. Und wir fasten, um zum Ausdruck zu bringen, das ist unser Minus. Und wir bringen es vor dir, unserem Gott, klagen es dir und bitten dich, sende uns den Christus. Und jetzt sagt Jesus, hallo, ich bin da. Die Hochzeit kann stattfinden. Der Bräutigam ist da. Und wenn Hochzeit ist, da kann nicht gefasst, das geht ja selbst in unserem Kulturkreis. Selbst in unserem Kulturkreis haben wir ja immer noch ein Restverständnis, dass normalerweise mit ihrer großen Fastenzeit erst nach der Hochzeit anfangen. Ja, sagen, jetzt wird erstmal gefeiert. Warum? Weil Hochzeit ist und da gibt es ja was Vernünftiges zu essen. Wäre ganz schön blöd, wenn ich da gerade auf Fasten wäre. Also meine Heiligungen fangen erst nach der Hochzeit an. Und das ist ja ganz klar, zur Hochzeit gehört das mit dazu. Und im Judentum sowieso Hochzeit und Feiern, das ist ja ein Ding und es ist Jesus da. Das heißt, es kann jetzt nicht gefastet werden. Mit der Christuszeit, oh wichtig, mit der Christuszeit ist in der Hinsicht das Fasten überwunden. Es gibt überhaupt keinen Grund, oh Überraschung Teil 3, es gibt überhaupt keinen Grund mehr zu fasten. Jetzt sagen sie ja wieder, dann können wir ja gehen. Also auch das, es gibt keinen Grund mehr zu fasten. Warum? Weil jetzt Jesus da ist. Wenn Jesus da ist, wird nicht gefastet. Und dann kommt der Vers 20. Und Vers 20 sagt uns doch hier Jesus, es wird eine Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Ach so, ja richtig. Eine Zeit wird kommen, der Bräutigam wird von ihnen genommen. Und dann werden sie fasten. Zusatz, an jenem Tag. Und natürlich, Sie können sich das vorstellen, dieser Vers hat eine ganz große Kraft in sich gehabt. Denn es war ja klar, das stimmt, der Bräutigam ist uns ja wieder in einer gewissen Weise genommen worden. Er ist gestorben, er ist begraben, er ist auferstanden, er ist aufgewacht und in den Himmel gefahren. Und jetzt haben wir eine eigenartige Zwischenzeit. Er war da, erstes Kommen, und er ist im Geist immer noch da. Und gleichzeitig, ja natürlich, ist er für uns nicht, noch nicht da. Er wird erst wieder kommen. Und jetzt ist genau die Zeit, wo Jesus sagt, dann werden sie fasten. Was hat denn dann dieses Fasten für eine Bedeutung? Was hat dieses Fasten für eine Bedeutung? Welches Fasten, sagt hier Jesus, das kannst du machen. Er ordnet es nicht an, aber das kannst du machen, wenn ich nicht wieder da bin. Ein Fasten, was soll denn dieses Fasten, wenn es jetzt heute geschieht, nach Markus 2, Vers 20 zum Ausdruck bringen? Etwas, was uns normalerweise beim Fasten gar nicht kommt. Herr Jesus, ich faste, um zum Ausdruck zu bringen, es wäre schön, wenn du da wärst. Es wäre so gut, wenn diese Zeit käme. Ich drücke mit dem Fasten aus. Ich habe ein großes Anliegen, das ich dir sagen möchte. Komm, Herr Jesus. Seien Sie ehrlich mit mir. Das spielt in unserer geistlichen Praxis beim Thema Fasten so gut wie keine Rolle. Eine Seite in einem Buch habe ich gefunden. Eine Seite. Lüthing, der alte Ausleger. Warum haben die Alten das einfach drauf? Der hat so formuliert, das ist ein wahres adventliches Fasten. Hat mit der Adventszeit, verstehen Sie, gar nichts zu tun. Ein wahres adventliches Fasten. Ich weiß, das ist eine Neuschöpfung, die können Sie auch wieder vergessen, aber allein für Ihren Kopf, dass Sie mal das hören und wahrnehmen, wo macht Jesus eine Tür zu? Zur Praxis damals, halt der Messias ist da, die Heilszeit ist da. Wo öffnet er eine Tür? Sagt, ihr könnt natürlich jetzt fasten, wenn ich nicht mehr da bin und mit eurem Fasten zum Ausdruck bringen, Herr Jesus, wäre schön, wenn du kommst. Ein wahres adventliches Fasten. Und das spielt kaum eine Rolle. Alles Mögliche, was mit dem Fasten erreicht werden soll, spielt eine große Rolle. Aber wenn Sie mal nachgucken, in langen Listen, was Fasten alles bringt, steht das kaum drin, was hier in Markus 2, 20 zum Ausdruck gebracht wird. Ich bringe zum Ausdruck, Herr Jesus, komme bald. Hochinteressant. Ich bin ja jetzt wieder in der Position, wie die damals, bevor Jesus kam. Ich bin im Warten. Ich bin im Status des Advent. Ich bin im, leider noch nicht. Im, darf ich es dir ausdrücken, mein Sehnen meines Herzens. Und über mein Beten hinaus ist auch in meinem Fasten dokumentieren. Herr Jesus, komm, so schnell es geht. Das ist ein Fasten, für das Jesus hier die Tür aufmacht. Als dieser Vers 2, Vers 20 natürlich in der Kirchengeschichte gehört wurde, führte er zu ganz anderen Ergebnissen. Denn der Vers 20 sagt ja am Ende, es wird ein Fasten sein an jenem Tag. Und diese Formulierung an jenem Tag kann natürlich unterschiedlich verstanden werden. Sie kann verstanden werden, so wie ich es jetzt gerade versucht habe, ihn deutlich zu machen, in dieser Zeitraum, in diesem Zeitverständnis, jetzt, an jenem Tag für jetzt. Es kann aber auch spezifisch verstanden werden. Und Sie ahnen, was passiert ist? Die Formulierung wurde genauer bestimmt und festgelegt, was das meint an jenem Tag. An jenem Tag meint auf jeden Fall den Freitag. Ganz klar den Karfreitag. Aber am besten alle Freitage. Und deswegen ist von Markus 2, Vers 20 die Spur losgegangen. Jesus, Leute, die es wirklich drauf haben. Karfreitag sowieso, aber am besten in Bezug auf Markus 2, Vers 20, alle Freitage. Denn das steht hier geschrieben. Jein. Sehen Sie? Jein. Und ich weiß und hoffe sehr, dass Sie ein klein wenig mit mir das begreifen, warum das so gut ist, dass wir heute Morgen mit einem dreifachen Nein angefangen haben. Einem dreifachen Nein. Damit wir nicht in, hoffentlich, nicht in diese für uns alle vorhandene Fehlabbiegung reinkommen, dass wir eine große Sensibilität haben, dass unser Herr uns gesagt hat, nein, 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 so nicht, so nicht, so nicht. Überhört das nicht. In dir, in ihn, in mir tickt das gleiche System. Und ich will nicht in diese Spur. Ich will nicht in die Spur von Lukas 18, nicht in die Spur von Matthäus 6. Nicht in das Fehlverständnis von Markus 2. Nicht in das dreifache Nein. Hochinteressant. Und das, was er eigentlich ermöglicht, spielt kaum eine Rolle. Oder wie es in dem Artikel heißt, was Jesus wirklich wollte, schien da niemand mehr zu wissen. Und deswegen zurück, 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 zurück. Zurück durch die ganze Kirchengeschichte. Zurück zur Lehre von Jesus. Nein. Nein, nein. Aber er hat auch Ja gesagt. Hat er auch Ja gesagt. Er hatte nicht das Fasten an sich verboten. Was hat er denn gemacht? Wo sind die beiden Ja-Stellen von Jesus? Und wenn wir die beiden Ja-Stellen von Jesus uns anschauen, dann landen wir eben in der einen Ja-Stelle, die natürlich eine Sonderfunktion hat. Das leuchtet ja jedem ein. Die Ja-Stelle, die wir da haben, die kann man nachlesen in Matthäus 4. Und parallel dazu in Lukas Evangelium. In Matthäus 4, da heißt es so am Anfang, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Man kann das dann eben noch parallel lesen, wenn man möchte. Im Lukas-Evangelium, da heißt es ein ganz klein bisschen anders nuanciert, aber die Grundrichtung ist ganz ähnlich. Es heißt dort, 40 Tage lang wurde er vom Teufel versucht. Er aß nichts in diesen Tagen und als es ein Ende hatte, hungerte ihn. So ist es von vornherein, diese 40er-Zahl natürlich für uns eine ganz wichtige Zahl. Mit dieser 40er-Zahl und dem Zusammenhang mit der Wüste, die hier erwähnt wird, landen wir natürlich bei dem Pendant, bei der großen alttestamentlichen Parallele. Wir landen bei Mose. Und wir schlagen jetzt auf, wie das bei Mose hieß. In 2. Mose 34 können wir das nämlich entdecken, dass da von Mose Folgendes uns mitgeteilt wird. 2. Mose 34, 28. Auf dem Berg des Gesetzes, auf dem Horeb. Er war all da bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte. Und das ja logischer zweimal, weil dazwischen war ja das mit dem goldenen Kalb, also das Ding fand zweimal statt. 40 Tage, 40 Nächte, er aß kein Brot, er trank kein Wasser. Er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Das heißt, 2. Mose 34, Sie können es auch nochmal nachlesen, in 5. Mose 9, Vers 9 und Matthäus 4, Lukas 4 korrespondieren. Was war damals bei Mose passiert in dieser besonderen Zeit? Damals war bei Mose passiert, dass Gott ihm die entscheidende Wortoffenbarung gegeben hat. Und das Fasten bringt hier zum Ausdruck, es geschieht jetzt etwas viel, viel, viel unvergleichlich Wichtigeres als alles, was normalerweise meine Existenz ausmacht. Aber allen ist klar, dass das, was hier beschrieben wird, kein natürlicher Vorgang ist. Denn da brauchen Sie nun kein Medizinstudium zu, um zu wissen, das ist nicht normal. Schon die 40 Tage ohne Nahrung sind schon grenzwertig. Aber die 40 Tage ohne Flüssigkeit und das im Nahen Osten ein No-Go. Das heißt, wie Sie erleben, allein vom Text her hier, eine gesunde Übernatürlichkeit. Das hat Gott dem Mose gegeben. Er hat es übrigens einem weiteren ähnlich gegeben, nämlich Elia. Das gleiche, oder nein, nicht ganz gleiche, stimmt nicht, ähnlich formuliert in 1. Könige 19. In 1. Könige 19, Vers 8, kommen wir zu Elia und da heißt es in Vers 8, und er stand auf, aß und trank und dann ging er durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Ähnliche Formulierung. So, und an welchen Berg kommt er? An denselben Berg wie Mose. Und so wie Mose am Sinai, dem Horeb, eine entscheidende Wortoffenbarung hatte, auf dem Berg die 40 Tage, so marschiert Elia 40 Tage zu diesem Berg und hat dort seine entscheidende Wortoffenbarung. Und jetzt nehmen Sie diese Doppelung, Mose, Elia, die beiden Protagonisten des Alten Testamentes, stehend für Gesetz und Propheten. Die nehmen Sie ins Neue Testament und sehen, Jesus am Anfang seiner Wirksamkeit hat eine ähnliche Phase. Nein, es gab keine neue Wortoffenbarung. Die Wortoffenbarung, die war schon da, sondern es war an der Zeit, diese Wortoffenbarung jetzt umzusetzen, in die Tat zu kommen, zu starten aus den 30 Jahren, wo er einfach da war, zu den 3 Jahren, wo er in die Öffentlichkeit trat und den von Gott ihm geoffenbarten Weg zu gehen hatte. Also eine Zeit ganz besonderer Nähe mit dem lebendigen Gott. Mose, Elia, Jesus. Und bei allen dreien ist klar, das ist keine normale Fastenzeit. Und sie wird in der Weise auch nirgendwo sonst im biblischen Kontext, geschweige denn später angeleitet oder praktiziert. Sie hat eine Übernatürlichkeit. Mose, Elia und Jesus. Allerdings der Gedankengang, warum da gefastet wurde, dass es um Nähe zu Gott, Nähe zur Wortoffenbarung, Nähe zur Führung Gottes ging, das taucht auch an anderen Stellen noch auf. Da kommen wir dann später dazu. Aber erst einmal merken wir, dieses Ja zum Fasten bei Jesus, das hat einen Sonderstatus. Da können Sie nicht direkt sagen, ich mache es jetzt wie Jesus. Sondern da ist der Gedankengang Mose, Elia, Jesus in ihrer speziellen heilsgeschichtlichen Rolle haben hier eine ganz besondere Schlüsselerfahrung gehabt beim Offenbarungsempfang beziehungsweise bei dem Beginn zur Umsetzung der Offenbarung, was Jesus betrifft. Kommen wir aber jetzt zu dem Text, der mit dem kleinen Fragezeichen versehen ist, zum zweiten Jahr von Jesus, nämlich zu Markus 9, Vers 29. In Markus 9, Vers 29 haben wir ja jetzt diesen Text, der uns noch einmal das Fasten von Jesus besonders deutlich macht und vor Augen stellt. Da heißt es doch, ich habe es vorhin schon zitiert, und Jesus stand Vers 27, ergriff ihn, diesen Knaben, diesen Jungen bei der Hand, er richtet ihn auf, der steht auf, das Kind ist heil, ist gesund. Und dann heißt es, als er heimkam, fragten ihn seine Jünger, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und jetzt die Formulierung, und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten und Fasten mit leichtem Fragezeichen, was die Überlieferungsgeschichte betrifft. Ach, ich will sie nicht langweilen. Aber es ist ja was Faszinierendes mit der Textüberlieferung des Neuen Testamentes. Das Neue Testament hat eine so unglaublich schöne, starke, kräftige Textüberlieferung wie kein anderer Text aus der Antike. Das muss sich immer sich bewusst machen. All die heute fröhliche die Texte lesen von den großen Klassikern Sokrates und Plato und die ganzen Xenophon und wie sie alle heißen im griechischen Unterricht, haben eine grottenschlechte Textüberlieferung gegenüber der Textüberlieferung des Neuen Testamentes. Erste Wahrheit. Zweite Wahrheit, von keinem antiken Text wurde mit solch einer Fleißarbeit alles gesammelt, was es an Texten, an Kodex und an Übersetzungen gab, überall. Und tatsächlich in einer vordigitalen Welt, muss man sich mal vorstellen, wunderbar wissenschaftlich aufbereitet. Das dafür zuständige Institut gibt es tatsächlich in Deutschland. Und das waren die in Münster. Und die haben das wirklich richtig gut über viele, viele Jahrzehnte hingekriegt. Jetzt ist ja alles simpel, 3 Klicks und alles ist fertig. Aber damals war das der komplette Herausforderung, diese ganzen Texte sortieren. Und sie haben unten in einem griechischen Neuen Testament den sogenannten kritischen Apparat. Und in diesem kritischen Apparat können sie nachlesen, welche Handschriften an welcher Stelle welche Veränderung haben. Und natürlich, je älter die Handschrift, desto besser, ganz elementar, das ist ja klar. Und jetzt gibt es Handschriften, die an der Stelle dieses Unfasten drin haben, und es gibt Handschriften, die haben das Unfasten nicht drin. Und je nachdem, wie Ihre Bibel tickt, worauf sie sich eher eingelassen hat, hat sie Ihnen eine Anmerkung hinterlassen. Das ist ja sehr schön, um zu sagen, das ist nicht ganz sicher. Oder sie hat das Fasten einfach komplett weggelassen, weil ich sage, das steht in den alten Handschriften nicht drin. Oder sie hat gesagt, das ist ausreichend belegt, da brauche ich gar nichts zu sagen. Es gibt also 3 Varianten. Kritische Hinterfragung, nein, vollkommen raus, oder tatsächlich ist auf jeden Fall drin. Aber Sie spüren an der Stelle eine kleine Unsicherheit. Ähnlich im Paralleltext in Matthäus 17. Und das ist schon interessant, wenn in beiden Texten an der Stelle eine gewisse wackelige Situation entsteht, dann muss man das zumindest bedenken. In Matthäus 17 heißt es dann so, Vers 20, er sprach zu ihnen wegen eures Kleinglaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, hebe dich dorthin, so wird es sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Bei mir hört es jetzt auf. Und bei manchen Bibeln geht es weiter, diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Genau dasselbe. Da ist nicht nur das Fasten eingeklammert, sondern der ganze Satz. Ja? Und jetzt ist das der Gedankengang, dass wir hier tatsächlich eine Fastenstelle von Jesus haben, aber allerdings mit kleinem Fragezeichen. Ja? Mit kleinem Fragezeichen. Wir gehen davon aus, bei allem Respekt zum kleinen Fragezeichen, dass die Formulierung Beten und Fasten, wir kommen noch drauf, eine schon aus dem Alten Testament geläufige Formulierung ist, die für Jesus bekannt war. Und dass hier nun ein Fasten mit aufgenommen wird, wo er sagt, so wie im Alten Testament für ganz bestimmte Notsituationen intensiver gebetet werden konnte mit Fasten, so dürft ihr die neutestamentliche Gemeinde das ebenfalls praktizieren. Das heißt, wir knüpfen hier an die alttestamentliche Praxis an. Im Alten Testament wurde für ganz besonderes Geschehen, wir kommen gleich noch auf die Beispiele, für ganz besonderes Geschehen zum Beten das Fasten dazugenommen. Und jetzt sind wir natürlich an dem Ding, wo wir sagen, aha, jetzt fangen wir an, ein ganz klein wenig einen Bereich zu ahnen, wie das mit dem Fasten gedacht ist. Fasten ist also nichts anderes als als Beten mit, ja mit was? Beten mit besonderem Ausdruck, beten mit besonderem Gewicht, beten mit Intensität, beten mit der Verstärkung, beten mit dem, dass mir etwas ganz ernst und wichtig ist. Es ist ein Verstärker, es ist eine Ausdrucksmöglichkeit. Ich möchte Ihnen eine Bildebene geben, und vielleicht tut Ihnen gut. Eine Bildebene. Dass Beten und Fasten zusammengehört, versuche ich so zu beschreiben, dass man sagt, das Fasten ist der große Bruder vom Beten. Das Fasten ist der große Bruder vom Beten. Ich erkläre es Ihnen, was das soll. Ich bin in einer Familie aufgewachsen mit drei Schwestern. Für zwei von denen war ich der große Bruder. Für eine der Kleine. Aber wie auch immer. Also für zwei war ich der große Bruder. Und der große Bruder hat eine ganz wichtige Funktion. Das wissen Sie. Der muss eigentlich gar nichts machen. Er muss nur da sein. Es muss ihn nur geben. Ja? So, wann wird der große Bruder gebraucht? Der große Bruder wird gebraucht in Notfällen. Als Verstärker, als Klarsetzer, als Durchdrücker, als Orientierungsgeber. Ich erinnere mich an einen Auftritt als großer Bruder, wo meine kleinste Schwester noch in die Grundschule ging. Und sie hatte mit einer, zwei, drei Personen so diesen typischen Clinch des Schulhofs. Und sie hat immer schon angekündigt, ich hole meinen großen Bruder. Und an einem Tag hat sie mir gesagt, es wäre gut, wenn du wirklich mal kämst. Und da habe ich nichts anderes gemacht. Ich fand diese Rolle gut. Ich habe nichts anderes gemacht, als einfach Richtung Schule zu gehen, auf den Schulhof mich zu stellen, habe ich nochmal versucht, ein bisschen aufzubäumen, klar hinzustellen, zu positionieren. Und dann kam dieser Kleinkram, wie diese Grundschüler, die so auf Knie, nicht ganz Kniehöhe, aber ungefähr auf der Höhe unterwegs sind. Und ich sah meine kleine Schwester und sie sah mich und ich sah ihre glücklichen Augen und ich sah, wie von ihr diese kleinen Geister wichen. Ich musste nichts machen, ich musste nur da sein. Ich war der Verstärker. Ich war der Verstärker. Es gab ein Problem, mit dem sie auf normaler Weise nicht klarkam. Was heftig war, was ihr zu schaffen machte, was notvoll war. Und jetzt kam der große Bruder dazu, und das ist das Fasten. Das Fasten ist nicht was ganz anderes. Das Fasten ist nicht ein magisches sonst was. Das Fasten ist eine uns gegebene, verstärkende Ausdrucksmöglichkeit für ganz bestimmte Passagen unseres Lebens. Welche? Wir kommen noch drauf. Die uns es ermöglichen, den großen Bruder dazu zu bitten. Was hilft Ihnen das als ein Bild? Um nicht in die falsche Spur zu rutschen, um nicht zu denken, bisher haben wir gebetet, aber jetzt fasten wir. Ja. Oder diese Spur vom Nein, Nein, Nein von Jesus falsch zu gehen. Oder in irgendwelche skurrilen Sachen abzurutschen. Sondern einfach zu sehen, wenn Sie die Bibel aufschlagen, dann hat dieses Paar beten und fasten, hat genau diese verstärkende, ausdruckgebende Sichtbarmachung. Mit Fasten bringe ich ja was Sichtbares zum Ausdruck. In der Verborgenheit, Matthäus 6, aber ich bringe was zum Ausdruck. Und genau das geschieht, wenn Menschen fasten entsprechend dem, was ihnen ermöglicht wird im biblischen Kontext. Boah, da haben wir schon eine Menge geschafft. Wir haben gesagt, nein, nein, nein. Wir nehmen das Nein von Jesus ernst. Wir nehmen es tatsächlich richtig ernst. Es ist uns ganz, ganz wichtig. Und wir haben bei Jesus entdeckt, dass er uns auf eine Möglichkeit besonders hinweist, Markus 2,20, die allerdings in unserer normalen Praxis der christlichen Gemeinden kaum eine Rolle spielt. Mit dem Fasten zum Ausdruck zu bringen, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du kommst. Wir haben zum Zweiten den Sonderfall entdeckt, dass er selber gefastet hat, im Zusammenhang mit Wortoffenbarung und Wortumsetzung. Auf dieses Feld gehen wir noch besonders ein. Und wir haben entdeckt im Markus-Evangelium eben tatsächlich, dass er auch gesagt hat, da wo solche Notsituationen da sind, da dürft ihr in Anführungszeichen den großen Bruder zum Gebet ruhig dazunehmen. Er dürft das Fasten mit dazunehmen. Und wir haben ja gehört, dass ganz grundsätzlich Matthäus 6 mir gar nicht verboten ist zu fasten. Nur in dem Zirkus, in diesem Theaterspiel, in dieser Schauspielerei, da sagt Jesus, das geht gar nicht. Ja, wenn du fasten willst, wenn du für dich fasten willst, um deine Gemeinschaft und Beziehung mit Gott zum Ausdruck zu bringen, dann tu's, aber tu's im Verborgenen. Der Vater, der im Verborgenen ist, der wird sehen. Also müssen wir jetzt, und jetzt merken Sie, das Ganze hat seine Logik, also müssen wir jetzt gucken, wo war das denn im Alten Testament so, dass zum Beten der große Bruder dazu gebeten wurde? Wo war das denn? Auf was greift denn Jesus hin, wenn er sagt, du kannst übrigens tatsächlich jetzt beten und fasten? Du darfst den großen Bruder dazunehmen. Und wir nehmen jetzt uns noch ein ganz klein wenig Zeit und fangen noch ganz kurz an, damit wir das auch danach richtig gut schaffen, in diese zweite Welt einzusteigen. Wo wurde im Alten Testament zum Beten der große Bruder des Fastens dazugenommen? Der erste Bereich, wo das geschah, war, wenn es ganz persönliche Nöte gab. Ganz persönliche, dramatische, große Nöte, die über den normalen Erfahrungshorizont Ihres und meines Alltags bei weitem hinausgehen. Wenn Sie dafür ein Beispiel wollen, dann nehmen wir David. David hatte in 2. Samuel 12, Vers 16 eine ganz besondere, große Not. Ich denke, ganz viele von Ihnen wissen, dass David da in eine große persönliche Schuld hineingerutscht ist und in einer ganz schwierigen Lage war, was diese Schuld betraf, die er auf sich genommen hatte mit seinem Ehebruch, was die Batseba betrifft, mit seinem angeordneten Mord für deren Mann, den Uriah. Ganz, ganz, ganz schwierig. Und zu dieser Schwierigkeit, dieser Not und seiner Umkehr kam, dass ja nun die Batseba von ihm schwanger war. Und nun hat Gott ihm ja angekündigt, dass dieses Kind nicht leben wird. Das hat Gott ihm gesagt. Und was macht jetzt unser David? Er nimmt zum Beten den großen Bruder dazu. Und das kann man verstehen. Er nimmt zum Beten den großen Bruder dazu. Wir lesen in 2. Samuel 12, Vers 16, sehr eindrücklich von ihm beschrieben, diesen Satz, wo es dann heißt, ich schlage es auf, und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, sodass es todkrank wurde. Und David suchte Gott um des Jungen willen und fastete, wenn er heimkam. Er lag über Nacht auf der Erde. Da traten herzu die Ältesten seines Hauses und wollten ihn aufrichten von der Erde. Er aber wollte nicht. Er aß nicht mit ihnen. Am 7. Tag starb das Kind. Und die Männer Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot sei. Denn sie dachten, sie, als das Kind noch am Leben war, redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf uns. Wie könnten wir ihm jetzt sagen, das Kind ist tot? Er könnte ein Unheil anrichten. Als aber David sah, dass die Männer leise redeten, oh, so stark beschrieben in der Bibel, merkte er, dass das Kind tot sei und sprach zu seinen Männern, ist das Kind tot? Sie sprachen ja. Da stand David auf von der Erde, wusch sich, salbte sich, zog sich andere Kleider an, ging in das Haus des Herrn, betete und ließ sich Speisen auftragen. Verstehen Sie? Er hat mit aller Kraft zu seinem Gebetsanliegen den großen Bruder dazugeholt. Ja, dass Gott das nicht erhört hat, anderes Thema. Aber das ist der Klassiker. Ich habe eine riesengroße Not und die Not ist so auf meinem Herzen, ist so auf meiner Person. Und dann darf ich zu dieser Not den großen Bruder des Fasten dazunehmen. Das ist eine Möglichkeit, mit der ich zum Ausdruck bringen kann, hey, ist das, was mich jetzt gerade bewegt, ist nicht 0815. Das sind nicht die normalen Alltagssachen, mit denen wir alle irgendwie klarkommen müssen. Sie und ich haben ganz bestimmte Pakete Ihres Lebens, wo Sie sagen, das geht über das Normale bei weitem hinaus. Und dass Gott jetzt dieses Kind wegnehmen will, da sagt David, das geht über mein Beten bei weitem hinaus. Ich werde jetzt den großen Bruder das Fasten dazu nehmen. Sie ahnen sofort, was der nächste Bereich ist. Wenn es nicht nur meine Not betrifft, sondern wenn es die Not anderer betrifft, darf ich zu meinem Fürbittenden beten, den großen Bruder des Fastens dazu nehmen. Das wird gar nicht unbedingt der andere mitkriegen. Denn da sind wir ja schon wieder auf diesem So-Nicht-Gebiet. Erinnern Sie sich? Vorsicht, Vorsicht. Übrigens, ich faste auch für dich. Klingt natürlich deutlich besser, als wenn ich sage, ich bete für dich. Ja? Also, verstehen Sie? Also, Vorsicht, Vorsicht. Hören wir immer dieses dreifache Nein von Jesus mit. Nicht naiv sein. Aber es gibt dieses für andere tatsächlich in ihrer Not beten. Also, wir nehmen ein paar Beispiele und fangen da auch wiederum mit David an. Im Psalm 35, Vers 13 können wir so eine Passage sehen, wo David für andere gebetet hat. Da heißt es, ich zog einen Sack an, wenn sie krank waren. Sagt der Sack als Zeichen der Trauer, das kennen Sie. Ich zog einen Sack an, wenn sie krank waren. Ich tat mir Wehe mit Fasten und betete immer wieder von Herzen. Nicht für sich, sondern für die anderen. Der große Bruder des Fastens kam dazu. Oder wenn Sie lesen, zum Beispiel im Buch Esther. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass ja bei Esther es eine ganz besondere, schwierige Situation war. Da wurde ja dann eben zum Ausdruck gebracht, dass jetzt diese Tötung des gesamten Volkes angeordnet ist, dieser furchtbare Haman mit seinem ganzen perfiden Antisemitismus hatte ein ekelhaftes Gesetz auf den Weg gebracht. Und es war klar, das gibt ein riesiges Schlachtfeld für alle Juden im Exil. Und die einzige Chance, die sie hatten, war, dass Esther, eine von diesen Frauen des Großkönigs aus jüdischem Hintergrund, dass sie es wagt, in die Gegenwart dieses Großkönigs zu treten, wozu sie kein Recht hatte, und ihm das Anliegen des Volkes zu liefern. Das war ein Unternehmen auf Leben und Tod. Es konnte klappen, es konnte aber auch das Ende von Esther sein. Und nun erleben wir das in Esther 4, die Esther ihrem Oheim, diesem Mardochai, sagt, so geh hin, versammle alle Juden, die in Susa sind, fastet für mich. Das ist genau das. Also, wo der große Bruder dazugenommen wird. Fastet für mich. Übrigens ein sehr strenges Fasten, denn es heißt hier, esst und trinkt 3 Tage lang. Weder Tag und Nacht nicht. Das ist heftig. Ja, wir haben hier unterschiedlichen Fasten, wir kommen noch drauf. Das ist heftig. 3 Tage, Tag und Nacht, das ist lang. Auch ich und meine Dienerin wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen. Entgegen dem Gesetz. Und komme ich um, dann komme ich um. Aber ich habe zu meinem Beten den großen Bruder des Fastens dazugenommen, und zwar für jemand anderen, in diesem Fall für Esther und diese ganz besondere Tat, die dazu geschehen hat. Wir erleben das immer wieder, dass das dann in dieser Weise passiert, dass für persönliche Nöte eben so gebetet werden kann und dass auch für die Fürbitte dann gebetet werden kann. Das sind auch besondere Ereignisse, für die man so beten kann, nämlich zum Beispiel für eine Reise kann man so beten. Es gibt einen wunderschönen Bericht im Buch Esra, hat es nichts mit ihrem nächsten Mallorca-Aufenthalt zu tun, sondern da kann man auch fasten, aber sicherlich ist das nicht die primäre Aufgabe, sondern es heißt, dass ja in Esra 8 ein großer Zug aus dem Exil zurückkehrt nach Jerusalem. Und Sie müssen sich ein bisschen vorstellen, das war ein unglaubliches Unternehmen. Das war ja nicht, dass man mal einen Flieger von Frankfurt irgendwohin benutzt, sondern allein das Ganze zusammenstellen, bis die ganze Reisekolonne fertig war. Und diese Reisekolonne hatte noch eine besondere Spezialität. Diese Reisekolonne hatte unglaubliche Werte dabei. Also die Geldmenge, die war der komplette Wahnsinn, die mitbenutzt haben. Denn die haben von allen, die im Exil noch blieben, die Spenden gekriegt. Und die haben auch aus dem Staatshaushalt auch noch mal Gaben gekriegt. Und sie haben das alte Tempelgerät noch mitbekommen. Also das waren aus unserer Sprache heute Millionenwerte, die dieser Karawanenzug dabei hatte. Und das Besondere war, sie hatten keine Schutzmaßnahmen. Und es heißt, sie wollten sie auch nicht. Es heißt in Vers 8, Vers 21, ich ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen, damit wir uns unserem Gott gegenüber demütigten, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten für unsere Kinder und für all unsere Habe. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Weg vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. Nach dem Motto, wir haben uns weit rausgelehnt. Und jetzt können wir jetzt nicht sagen, bitte, bitte eine militärische Eskorte. Das geht doch nicht, Gott. Und so fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott. Und er erhörte uns. Und die Karawane kam bis Jerusalem ohne Störmanöver an. Und Esra sagt, ich habe zum Beten den großen Bruder, ich habe das Fasten mit dazu genommen. Für diese ganz besondere Reiseaktion, die hier stattgefunden hat. Wir merken wieder, ein ganz wesentliches Stück von Fasten, was dazu kommt. Machen wir eins noch? Eins machen wir noch und dann sind sie zum Mittagessen befreit. Aber dann haben sie schon ein gutes Puffer für all die Möglichkeiten. Nämlich, natürlich wurde immer und immer und immer wieder gefastet, wenn große Nöte nicht nur eine Person, mich oder eine andere Person, wie jetzt Esther oder bei Esra, sondern wenn das ganze Volk, die ganze Gemeinschaft in Schwierigkeiten war, dann wurde natürlich besonders gebetet. Und da gehen wir noch einmal jetzt natürlich darauf ein, dass wir immer wieder bei Katastrophen und Notzeiten, das konnten sowohl wirtschaftliche Nöte sein, aber vor allem Kriegsnöte, militärische Nöte, ganz bewusst zum Beten der große Bruder, das Fasten mit eingeladen wurde. Da kommt das Phänomen auf, das im Alten Testament sich entwickelt, nämlich dass solche Volksfastentage eingerichtet wurden. Und sind Sie bei diesen Volksfastentagen, haben wir natürlich schon jetzt einen Punkt, auf den wir später noch eingehen, dass man die nicht eins zu eins übertragen kann. Das hätten wir manchmal gern. Wir kommen noch darauf. Nach dem Motto, die haben doch damals im Volk Israel, als die und die Not war, gefasst und haben das und das Ergebnis. Was würde passieren, wenn wir heute für unser Volk fasten würden? Und das sind richtige Gedanken, aber die haben einen Sprung. Und den muss man in den Griff kriegen, sonst landet man in der falschen Ecke. Bei allem Wunschdenken muss man da aufpassen, dass man das Ate nicht einfach ins Ente rüberzieht. Weil wir sind nicht in der Weise eins zu eins vergleichbar mit dem alttestamentlichen Gottesvolk. Das haut nicht hin. Wenn Sie die Vergleichsebene vom alttestamentlichen Gottesvolk suchen, halbwegs suchen, landen Sie neutestamentlich nicht bei Deutschland. Sondern Sie landen wo? In der Gemeinde, wenn überhaupt. Ja? Selbst das ist noch nicht immer eins zu eins klar. Aber man muss aufpassen, dass man nicht einfach sagt, oh, die haben damals das ganze Volk gefasst. Und wenn dann aufgefordert wird, heute teilweise aufgefordert wird, wir machen einen Fastentag für Deutschland, dann spüre ich das gute Motiv. Und trotzdem bin ich nicht ganz glücklich. Verstehen Sie mich? Ich spüre das gute Motiv. Aber Vorsicht, da wird was verglichen. Und das wird auch dann nicht so das Ergebnis haben, wie man denkt. Aber damals war klar, Katastrophen, Kriegsnöte, die ermöglichen es tatsächlich jetzt zum Beten, den großen Bruder dazu zu nehmen. Und wie das aussah, wie sich das darstellt, das machen wir nach dem Mittagessen. Wir beten. Lebendiger Gott und Vater, ja, das ist ganz anders mit dem Fasten, als man am Anfang denkt. Tatsächlich, so ging es mir auch. Und Herr Jesus, ich stehe mit meinen Geschwistern hier vor diesem überraschenden so nicht, so nicht, so nicht. Und wir nehmen das ernst, weil du es gelehrt hast. Wir nehmen das ernst. Und die Geschichte der Kirche bis in die Moderne hinein zeigt, dein warnendes so nicht, so nicht, so nicht ist absolut berechtigt. Und wenn wir uns geistlich ein ganz klein wenig kennen, dann wissen wir, das stimmt. Aber dann, wenn wir dieses so nicht, so nicht, so nicht ganz tief in uns drin haben, dann dürfen wir auch sagen, aber so Herr Jesus, so siehst du's, so willst du's, so ermöglichst du es uns, so gefällt es dir. Und so zeige uns auch in der Fortsetzung dieses Tages, was das bedeutet für uns persönlich, wenn zu unserem Beten der große Bruder des Fastens dazutritt. Danke, dass du uns Wegweisung, Klarheit gibst mit guter Lehre ins Leben. Dank sei dir. Amen.